Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Moin. 2016 hatte ich einen Zeitungsartikel vor der Nase. Da gab es in Büdingen in Hessen einen schweren Autounfall. Und da gab es einige Leute, die haben den Fahrer da rausgerettet und haben sich um den gekümmert. Das war eine Gruppe von syrischen Flüchtlingen. Und das Spannende daran, der Mensch, der da im Auto verunglückt ist, das war der hessische Landesvorsitzende der NPD. Hat mir einerseits leid getan wegen diesem Autounfall, aber irgendwie musste ich auch schmunzeln, weil das ist ja schon so ein bisschen eine Ironie. Und ich habe damals schon gedacht, das ist eigentlich eine perfekte Steilvorlage für den Predigtext, um den es heute Abend gehen wird. Einige kennen den noch sicher aus dem Kindergottesdienst, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo es darum geht, wenn ich mit Jesus durchs Leben gehe, dann soll sich mein Umgang mit anderen natürlich auch so verändern, wie Jesus handeln würde. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema, Barmherzigkeit, Mitleid haben, sich gnädig anderen zuwenden. Eine andere Facette von dem Thema kommt so ein bisschen in unserem Wochenspruch für heute zum Tragen. Da sagt Jesus, was ihr getan habt, einem von meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wat ihr für ein von min minste blurs of sisters down hem, dat heb ihr für me down. Also, was ich anderen Menschen im Namen von Jesus Gutes tue, ihnen Barmherziges, Liebevolles tue, das sieht Jesus so an, als hätte ich ihm das ganz persönlich getan. Mit anderen Worten, als Christ für andere Menschen da zu sein, sie im Namen von Jesus zu segnen, es bietet mir viele Gelegenheiten, ihn zu ehren, ihm Freude zu machen und ihm zu dienen. Ja, so lasst uns miteinander diesen Abendgottesdienst feiern. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen miteinander die ersten drei Lieder vom Liedblatt. Wir sind heute Abend nicht ganz so eine große Runde, von daher bitte kräftig mitsingen. Und wir beginnen mit Herr in deinem Namen.
Lass uns nicht im Stich. Herr, wir brauchen dich. Herr, wir brauchen dich. Lass uns nicht im Stich. Aller Himmel, Herr des Alls, Gott der Ewigkeit. Deine Majestät ist grenzenlos, deine Herrschaft bleibt. König aller Himmel, König aller Himmel, Herr des Alls, Gott der Ewigkeit. Deine Majestät ist grenzenlos, deine Herrschaft bleibt. Jahwe, heilig ist dein Name, du bist wunderschön. Jahwe, würdig ist dein Name, wir wollen dich verehren. Jahwe, heilig ist dein Name, dein Name, wir wollen dich verehren. König unserer Herzen, König unserer Herzen, wir sind dein, du hast uns geformt. Deine Handschrift sehen wir überall, Schöpfer dieser Welt. König unserer Herzen, wir sind dein, du hast uns geformt. Deine Handschrift sehen wir überall, Schöpfer dieser Welt. Jahwe, heilig ist dein Name, dein Name, wir wollen dich verehren. Du bist heilig. Du bist heilig. Alle Welt soll es hören. Du bist heilig. Du bist Gott. Du bist heilig. Alle Welt soll es ist dein Name, du bist wunderschön. Jahwe, würdig ist dein Name, wir wollen dich verehren. Jahwe, heilig ist dein Name, du bist wunderschön. Jahwe, würdig ist dein Name, wollen dich verehren. ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht. Jesus, Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht.
Die Lesung für den heutigen 13. Sonntag nach Trinitatis steht aufgeschrieben im 3. Buch Mose im 19. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 18 und 33 bis 34. Und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Der Herr befahl Mose, der ganzen Gemeinschaft der Israeliten dies mitzuteilen: Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Jeder von euch soll seine Mutter und seinen Vater achten und den Sabbat als Ruhetag einhalten. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht mit anderen Göttern einlassen und euch keine Götzenstatuen anfertigen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Wenn ihr mir ein Friedensopfer darbringt, dann tut es so, dass ich Gefallen an euch und eurem Opfer habe. Das Fleisch des Opfertieres müsst ihr am selben oder am folgenden Tag verzehren. Was am dritten Tag noch übrig ist, muss verbrannt werden, denn dann ist es unrein. Wenn doch noch jemand davon isst, nehme ich das Opfer nicht an. Er muss die Folgen tragen, denn er hat etwas entweiht, das für mich, den Herrn, bestimmt war und somit heilig ist. Er hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgeschlossen werden. Wenn ihr in eurem Land die Getreideernte einbringt, dann sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen sollt es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht stehlen, nicht lügen und einander nicht betrügen. Wenn ihr bei meinem Namen schwört, sollt ihr ihn nicht durch einen Meineid entweihen. Ich bin der Herr, euer Gott. Unterdrückt und beraubt einander nicht. Wenn ihr jemanden tageweise beschäftigt, müsst ihr ihm jeden Abend seinen Lohn auszahlen. Sagt nichts Böses über einen Tauben und legt einem Blinden kein Hindernis in den Weg. Begegnet mir, eurem Gott, mit Ehrfurcht, denn ich bin der Herr. Vor Gericht dürft ihr das Recht nicht beugen. Begünstigt weder den Armen noch den Einflussreichen, wenn ihr ein Urteil fällt. Es soll bei euch gerecht zugehen. Verleumdet einander nicht und tut nichts, was das Leben anderer gefährdet. Ich bin der Herr. Hege keinen Hass gegenüber deinem Mitmenschen. Wenn du etwas gegen jemanden hast, dann weise ihn offen zurecht, sonst lädst du Schuld auf dich. Räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Halleluja! Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Halleluja!
Tritt zu uns in Beziehung, er spricht zu uns durch sein Wort, die Bibel. Und wir antworten mit dem Glaubensbekenntnis, jeder, der es gern mitsprechen möchte. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen das nächste Lied vor der Predigt. Das ist die 295 in den Gesangbüchern. 295 und wir singen die Strophen 1 bis 3. Wohl denen, die da wandeln. lese vor aus Lukas 10. Wer gerne möchte, kann das Liedblatt einmal umdrehen und mitlesen. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Er erwiderte, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte folgende Geschichte. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho herunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen, ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinab. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich sie bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Ein Gesetzeslehrer kommt zu Jesus, das ist also sozusagen ein Theologe, ein Bibelgelehrter, und mit Gesetz ist das Alte Testament gemeint, die ersten 3/4 unserer heutigen Bibel. Und der Mann kommt zu Jesus mit einer ganz wichtigen Frage, die leider heute nur noch sehr, sehr wenige Leute überhaupt stellen. Wie kriege ich eigentlich ewiges Leben nach dem Tod? Wenn ich mal nicht mehr bin, wie kann ich wissen, dass ich dann zu Gott nach Hause in den Himmel gehe? Jesus antwortet als guter jüdischer Gelehrter mit einer Gegenfrage, was liest du im Gesetz Gottes? Was siehst du in der Bibel? Und der Mann antwortet mit dem, was Theologen das Doppelgebot der Liebe nennen, nämlich Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist. Und zweitens, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind 2 Bibelverse, die er hier zitiert. Und Jesus sagt, richtige Antwort. Tu das, dann wirst du leben, dann wirst du ewiges Leben finden. Das ist natürlich nicht alles, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat, aber diese beiden Bibelverse aus dem Alten Testament, Gott lieben mit deiner ganzen Existenz und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da hat nicht nur Jesus, sondern haben eigentlich damals alle jüdischen Bibelkenner gesagt, ja, das ist so eigentlich die Quintessenz. Das ist das, worum sich die ganze Heilige Schrift dreht. Gott lieben und meinen Mitmenschen. Sämtliche Gebote und Verbote der Bibel entspringen diesem Doppelgebot der Liebe und laufen gleichzeitig darauf hin. Also das ist für alles, was Gott von uns möchte, die Quelle und der tiefere Sinn, aber auch der Zielpunkt, auf den es zuläuft. Tu das, dann wirst du leben, sagt Jesus. Ja, aber dann kommt schon wieder eine Gegenfrage. Ja, Jesus, ich soll meinen Nächsten lieben, aber wer ist denn mein Nächster? Und der Grund für diese Frage, der steht direkt davor. Dieser Mann wollte sich rechtfertigen. Heißt, er hat Hintergedanken bei dieser Frage. Die Antwort von Jesus, die passt ihm offenbar nicht. Da muss es doch irgendwie einen anderen Weg geben. Das kann doch wohl nicht gemeint sein, dass ich jedem Menschen mit Liebe begegnen soll. Ich hätte so eine Theorie, steht nicht im Text, bitte am besten selber nochmal lesen und selber überlegen. Ich vermute, dieser Bibelgelehrte hat jemanden, den er absolut nicht ausstehen kann und sagt sich, nee, also den will ich ganz bestimmt nicht lieben. Dem will ich ganz bestimmt nicht vergeben oder barmherzig zu ihm sein. Und er will seinen Groll gegen diese Person behalten, merkt aber wahrscheinlich irgendwo tief in sich drin, das ist nicht, was Gott will. Vielleicht kommt er dann mit dieser Frage zu Jesus in der Hoffnung, dass der vielleicht noch ein pfiffiges Schlupfloch kennt, damit er dann seine Einstellung doch nicht ändern muss. Und dann antwortet Jesus mit diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter oder Samaritaner. Da geht es um einen Menschen, der wird unterwegs brutal von Räubern zusammengeschlagen, wird ausgeraubt und liegt dann halbtot am Straßenrand. Dann kommen drei Leute vorbei und zwei davon ignorieren den Mann. Und das Traurige ist, zwei von diesen Menschen oder diese beiden Menschen, die ihn ignorieren, das sind beides Menschen, die die Bibel kennen und die beruflich mit Glauben zu tun haben. Da ist ein Priester, der im Tempel Gottes in Jerusalem arbeitet, läuft einfach vorbei. Dann kommt ein Levit, also das ist so eine Art, ja, was wir vielleicht heute Küster oder so nennen würden, ich weiß es nicht, also eine Art Tempeldiener, Tempelmitarbeiter, läuft ebenfalls vorbei. Dann kommt ein Samaritaner. Was ist das? Die Samaritaner sind ein Mischvolk aus Juden und anderen Völkern des Nahen Ostens. Die gibt es auch heute noch. Ja, und Samariter, das war für viele Leute in Israel so, ach ja, die Samariter hier. So, umgekehrt allerdings genauso, dass viele Samaritaner gesagt haben, ach, die Juden hier. Ja, aber ausgerechnet der tut in dieser Geschichte von Jesus das Richtige. Und zwar das, was eigentlich von diesem Priester und diesem Leviten hätte erwartet werden können. Der hat Mitleid. Der hilft ihm auf. Der setzt dem zusammengeschlagen da sein Tier unten drunter. Der sucht ihm eine Unterkunft, bezahlt die sogar im Voraus, bis der sich vom Überfall erholt hat. Und das Fazit von dieser Geschichte sagt Jesus dann, was meinst du? Wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann, sagte Jesus, geh und mach's genauso. Ich habe vor ein paar Jahren irgendwo mal so eine Übertragung der Geschichte auf heute gelesen. Ich gebe die mal so ein bisschen aus dem Gedächtnis wieder mit ein paar Veränderungen. Stellen wir uns mal vor, da ist irgendwo eine Familie mit dem Auto unterwegs und bleibt dann so richtig mitten in der Landschaft liegen. Weit und breit keine Ortschaft in der Nähe, kein Handy dabei, ist aber egal, weil sowieso kein Netz da ist. Dann wird es langsam dunkel, die Kinder werden langsam quengelig. Also es sind richtig doofe Situationen, die sind völlig aufgeschmissen. Dann kommt ein Pastor vorbeigefahren, aber der hält nicht an. Der muss nämlich ganz dringend zu einer Konferenz und ist schon spät dran. Dann kommt als zweites jemand, der ein ganz langjähriger Mitarbeiter in einer Kirchengemeinde ist, hat 5 verschiedene Ehrenämter in der Gemeinde, ist mehrfach pro Woche kirchlich engagiert, fährt weiter. Dann kommt als drittes ein hartgesottener Atheist, der den christlichen Glauben für absoluten Schwachsinn hält. Der ist total gegen Kirche, ist vor Jahren schon ausgetreten. Der bleibt stehen. Der bietet der Familie ein paar Flaschen Wasser an, die er noch im Kofferraum hat. Der ruft die Pannenhilfe, bleibt da, geht mal ein paar Meter mit den Kindern. Der Vergleich hinkt natürlich an ein paar Stellen sehr, aber die Pointe hier ist dieselbe. Die Frage von diesem Theologen, der hier zu Jesus kommt, war ja, wer ist denn mein Nächster? Wem soll ich denn liebevoll, barmherzig begegnen? Mit anderen Worten, wen genau soll ich denn laut der Bibel lieben und gut zu ihm sein? Und wie eben schon gesagt, die eigentliche Frage, was er vermutlich meinte eigentlich, war wohl, muss das denn wirklich bei allen sein? Oder darf ich da auch so ein paar Ausnahmen machen? Antwort von Jesus mit der Geschichte, wenn dir Gott jemanden vor die Nase setzt, der deine Hilfe und deine Zuwendung braucht, dann bist du gefragt, dann kümmere dich. Mir ist ein Detail aufgefallen, was ich bisher ehrlich gesagt auch selber in dieser Geschichte übersehen habe, und zwar, man erfährt absolut gar nichts über die Person, die da überfallen wird und der da von dem Samaritaner geholfen wird. In manchen Bibeln steht, das wäre ein Mann, das aber falsch übersetzt, da steht einfach nur Mensch. Und das ist auch schon alles an Infos, was wir über diesen zusammengeschlagenen Menschen da erfahren. Das könnte ein alter oder junger Mensch sein, ein Erwachsener oder ein Jugendlicher, jemand gut Situiertes oder jemand Einfacheres. Es könnte ein Mann sein, es könnte aber auch eine Frau sein. Und es könnte ein guter Mensch sein oder ein böser Mensch. Ich habe bei der Predigtvorbereitung noch eine Falle gefunden, in die ich immer getappt bin. Ich bin immer davon ausgegangen, ja, der Mensch, der hier zusammengeschlagen wird, ja, das ist jemand ganz Nettes bestimmt. So ein richtig unschuldiger, gutherziger Mensch, der hier ausgeraubt wird. So einer, wo einem das so richtig leid tut und dem man das so von Herzen gönnt, dass dem jetzt geholfen wird von diesem Samaritaner. Aber das steht da nicht. Das könnte auch jemand ganz Unausstehliches sein, der anderen Menschen das Leben schwer macht, der einen zweifelhaften Lebensstil hat, der seinen Partner oder seine Kinder schlecht behandelt, der vielleicht selber so ein Schläger ist wie die, die da überfallen. Keine Ahnung, es steht nur da, ein Mensch. Ich glaube, Jesus erzählt das mit voller Absicht so. Er hat meistens einen guten Grund für die Dinge, die er so formuliert und nicht anders. Ich vermute, der Punkt dabei ist, wenn Gott mir jemanden über den Weg schickt, wo meine Hilfe, meine Liebe, meine Barmherzigkeit gefragt ist, dann ist das alles wurscht egal. Angenommen, ich habe da jemanden, der mir irgendwo begegnet, der wirklich in einer akuten Not ist. Vielleicht tatsächlich ein Zusammengeschlagener auf der Dorfstraße. Oder ein Unfall oder eine Situation, wo einfach ganz dringend Hilfe benötigt ist. Dann ist es egal, wen ich da vor mir habe. Ob das eine Person ist, wo ich sagen würde, ja, die hat meine Hilfe verdient oder nicht. Ob ich den Menschen gern habe oder nicht. Ob ich mit dem was anfangen kann oder ob das ein Mensch ist, um den ich einen großen Bogen mache. Oder wie der aussieht, was der für eine Geschichte hat, ob der mir vielleicht auch schon mal was angetan hat. Das ist wurscht in dem Moment, wo jemand wirklich, wirklich meine Hilfe braucht. Ich musste so an ein Beispiel denken. In meiner Grundschulzeit, da gab es einen Jungen, ich glaube, der hieß Daniel. Der hat mich eigentlich immer blöd angemacht. Ich weiß gar nicht, ob er mal handgreiflich geworden ist, aber das war echt so einer, wo ich dachte, oh, also wenn ich den nie wieder sehen muss, bin ich echt froh. Eines Tages saß ich gerade nach der Schule bei uns im Wohnzimmer, da kam er reingerannt. Der ist vor ein paar anderen Jungs geflüchtet, die ihn verprügeln wollten. Und dann saß der auf einmal weinend bei uns im Wohnzimmer. Meine Mutter hatte ihn reingelassen, damit er sich da retten konnte. Ja, hätte ich zu Mama sagen sollen, nee, Mama, also schmeiß den bitte mal raus, der verhält sich immer so daneben mir gegenüber und der macht mich immer so blöde an. Ich glaube, da wäre ich mir im Nachhinein irgendwie schäbig vorgekommen. Sondern das war richtig so, dass wir dem da irgendwie gerade eine Zuflucht gewährt haben. Damit habe ich das ja, oder hat meine Mutter das ja nicht entschuldigt, wie der sonst zu mir war. Der hat, also damit hat sie ja nicht gesagt, nee, das ist schon alles in Ordnung, ist schon alles irgendwie vergeben. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber in dem Moment hat der Hilfe gebraucht. Und für meine Mama war ganz klar, dass sie ihm die auch gibt. Geh und mach es genauso, sagte Jesus, ohne jede Einschränkung, ohne Präzisierung, ohne Schlupflöcher, ohne Ausnahmen. Und ich hoffe, an dem Punkt erkennen wir, dass das, was Jesus hier verlangt, dass das nicht so einfach umzusetzen ist, wie man das vielleicht auf den ersten Blick denkt. An einer anderen Stelle sagt Jesus mal, ja, wenn du nur die Menschen liebst, die auch gut zu dir sind, was machst du da Besonderes? Das machen auch die Heiden, das machen auch die Menschen, die Gott nicht kennen. Da machst du keinen Unterschied. Ich gucke ja immer so ein bisschen gern, was ist so der größere Zusammenhang, was ist so der tiefere Sinn in einem Bibeltext. Und ich denke, das ist der Gedanke, den mal jemand so wunderbar zusammengefasst hat, wie Gott mir, so ich dir. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Die Bibel ist durchzogen von diesem Gedanken, dass Gott mich liebt und dass ich eingeladen bin, ihn zurückzulieben in einer Beziehung und dass ich dann diese Liebe, mit der er mir begegnet, auch weitergebe an andere. Und da wird diese Geschichte hier von Jesus wieder relevant. Wenn ich so leben will, wie das Gott gefällt, wie ihm das Freude macht, wie ihm das entspricht, dann soll ich so mit anderen umgehen, wie er auch mit mir. Und er begegnet mir und uns ja auch mit einer Barmherzigkeit, die keine Bedingung stellt und die keine Einschränkung macht. Ich frage mich so, was habe ich denn im Leben schon alles gemacht, womit ich Gott traurig gemacht habe oder ihn vielleicht verärgert habe? Wie oft habe ich in meinem Leben seinen Willen verletzt oder nicht danach gefragt, was er will und mein eigenes Ding ohne ihn gemacht? Das hat er alles schon lange vorher gewusst, bevor es mich überhaupt gab. Und trotzdem hat er entschieden, für dich will ich Mensch werden, für dich will ich deine Sünden ans Kreuz tragen und sie abbezahlen, für dich will ich eine Einladung zum ewigen Leben aussprechen, wenn du mal nicht mehr bist. Ich möchte dich einladen zu mir in diesem Leben und nach dem Tod in der Ewigkeit. Das hat er trotzdem gemacht. Er hat nicht angefangen zu rechnen, wie würdig oder so ich da bin. Das macht Gott nicht. Er fängt nicht an zu prüfen. Er fängt nicht an zu kalkulieren, ob wir das denn wert sind, dass er gut zu uns ist, ob er uns beisteht oder nicht, sondern er tut es einfach. Weil echte Liebe, weil echte Barmherzigkeit etwas ganz Wichtiges tut, nämlich die Person nicht ansehen. Und dieselbe bedingungslose Zuwendung, egal wem gegenüber, das möchte Gott durch Jesus und durch seinen Geist auch in meinem Leben wachsen lassen. Wie Gott mir, so ich dir. Und wer weiß, was Gott in einem anderen Menschen bewirkt, wenn ich mal nicht mit gleicher Münze heimzahle, wenn ich mal nicht Ablehnung mit Ablehnung beantworte, böse Worte mit bösen Worten, sondern wenn ich mal sage, ich durchbreche das ganz bewusst und tue im Namen Jesu Gutes. Wer weiß, was das in einem Menschen auslöst. Letzter Gedanke, Noch eine Sache, die ich häufig übersehen habe bei diesem Text. Man vergisst ganz schnell die Ausgangsfrage, mit der das alles angefangen hatte. Dieser Bibelgelehrte hier, dieser Gesetzeslehrer, hat Jesus ja gefragt, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Das heißt, wir haben hier einen Text vor uns, da geht es eigentlich nicht in erster Linie um Ethik, um Moral, um Gut und Böse, sondern um die Frage nach dem ewigen Leben. Und Jesus antwortet, lebe nach diesem biblischen Doppelgebot der Liebe. Gott, deinen Herrn zu lieben von ganzem Herzen und deinen Mitmenschen wie dich selber. Tu das, dann wirst du leben, sagt er zu ihm. Ja, also es gibt etwas zu tun, um das ewige Leben bei Gott zu finden. Jesus antwortet nicht, nee, das ist die völlig falsche Frage. Du musst gar nichts tun, wir kommen schon alle in den Himmel oder es reicht, wenn du getauft bist, dann hast du schon ewiges Leben. Tu das, dann wirst du leben, sagt er. Was dich in den Himmel bringt, ist eine Liebesbeziehung zu Gott. Und als Folge daraus, ein Leben gelebt zu haben, wo die Liebe Gottes weiterfließt in andere. Spannend daran finde ich, Jesus tut nicht das, was viele andere Religionen tun. Er gibt keine kilometerlange Checkliste mit, was für gute Taten ich alles getan haben muss. Wo ich dann mit so einem Stift ein Häkchen machen kann, okay, habe ich. Sondern er macht einen ganz anderen Ansatz, wo es nicht um Verdienst oder so geht, sondern Jesus spricht hier auf der Beziehungsebene. Er sagt, das, was anders werden muss, damit du ins ewige Leben kommst, das ist nicht einfach nur dein Äußeres, das, was du sagst und tust. Ja auch, aber das ist nicht die Wurzel. Sondern der Ansatz ist bei deinem Herzen, nicht bei äußerlichen Taten, sondern in der Beziehung zu Gott. Es geht nicht darum, gute Werke abzuarbeiten, sondern Gott lieben. Das ist das Entscheidende, womit es anfängt. Ja, und eine Liebesbeziehung zu Gott, die fängt nicht damit an, was ich tue, sondern was er für mich getan hat. Es bedeutet, dass ich das annehme, was er mir schenken will. Er ist ein Mensch geworden für mich. Er ist ans Kreuz gegangen und hat meine Sünden bezahlt, weil ich das nicht selber schaffen werde, Gottes Willen perfekt zu halten. Das ist unmöglich. Deshalb hat er gesagt, ich bezahle mit meinem Leben deine Schuld bei Gott, beim Vater im Himmel. In dem Moment, wo ich Jesus in mein Leben einlade, ist meine Sünde, meine Schuld vor Gott weg. Sie ist vergeben. Aber Liebe zu Gott ist dann eben auch was, was sich in meinem alltäglichen Leben niederschlägt. Jesus sagt mal dann im Johannesevangelium 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Echte Liebe zu Gott wird auch immer den tiefen Wunsch in mir wecken, nach seinem Willen zu leben. Und deswegen sind diese zwei Gebote eins, das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott, deinen Herrn, und liebe deinen Nächsten. Also Gottes Liebe für mich selbst annehmen, ihn zurücklieben und dann lernen, andere Menschen so zu lieben, wie er sie liebt. Auch Bitterkeit, auch Ablehnung und Hass loslassen lernen. Einen Weg der Vergebung beschreiten. Gott auch meine inneren Wunden hinhalten, wo Menschen mir vielleicht auch was angetan haben. Und dann mir von ihm zeigen lassen, wie geht Barmherzigkeit, wie geht Gottes Liebe in meinem praktischen Leben. Seine Gnade selber annehmen und die dann selber weiterleben. Und sein Geist und seine Kraft, die machen das in mir möglich. Ich muss es nicht selber tun, wenn ich mit Jesus verbunden bin. Ja, nun, und wenn ich in so einer Situation bin, wie diese drei Leute, die den zusammengeschlagenen Menschen hier an der Straße finden, wenn mir unerwartet einer begegnet, bei dem gerade richtig Not am Mann ist, was hält mich ab? Was bringt mich vielleicht in Versuchung, einfach weiterzugehen? Wer könnte für mich diese Person sein, die da licht und dringend auf meine Hilfe wartet? Und was könnte das für mich heißen, ein barmherziger Samariter zu werden? Nehmen wir es mal mit in die Woche. Amen. Wir singen zusammen das nächste Lied, steht auch auf dem Liedzettel, wenn das Brot, das wir teilen. Und wir singen die Strophen 1, 2 und 5.
Wir kommen nun zu den Abkündigungen. Am Ende der Abkündigung singen wir das Lied Nummer 479, die Verse 1 und 4 aus dem Gesangbuch. Am vergangenen Freitag mussten wir Abschied nehmen von Frau Anneliese Blom. Sie verstarb am 23. August. Die Trauerfeier fand in Flachsmeer statt. Wir hörten aus Johannes 11 den Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Für die Kollekte und den Klingelbeutel wurden am letzten Gottesdienst in Steenfelde insgesamt 80 Euro gegeben. Die Kollekte heute ist zur einen Hälfte bestimmt für soziale Aufgaben in unserer Gemeinde, zur anderen Hälfte für die Altenseelsorge im Kirchenkreis Rauderfehn. Der geplante Tauferinnerungsgottesdienst findet leider nicht statt. Deshalb wird Pastor Christoph Kosti am 5. September um 10 Uhr einen regulären Gottesdienst abhalten.
Vielleicht eine kleine Ergänzung zum Tauferinnerungsgottesdienst. Der fällt deswegen aus, weil es tatsächlich genau eine einzige Anmeldung gab. Das war eine deutliche Ansage, dass leider wohl nicht so das Interesse da ist. Deswegen also am kommenden Sonntag ein regulärer Gottesdienst. Falls jemand noch jemanden kennt, der gerne kommen wollte, vielleicht aber keinen Brief bekommen hat, gerne weitersagen. Ja, bevor wir uns gleich unter Gottes Segen stellen und das letzte Lied miteinander singen, lasst uns noch miteinander beten. Und sofern das möglich ist, stehen wir dazu gemeinsam auf. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du ein barmherziger Gott bist, dass du uns nicht mit kalten, abschätzigen Augen anguckst, sondern mit warmherzigen, mit gnädigen, mit freundlichen Augen. Herr, wir erleben oft in unserem Leben, dass wir versagen, dass wir Dinge richtig verbocken und dass wir manchmal auch wirklich den Karren in den Dreck fahren. Und dann dürfen wir wissen, dass du uns auch einen Ausweg zeigen kannst und dass du uns nicht noch weiter runterdrückst, sondern dass du ein Gott bist, der uns aufbaut und der uns einen Weg eröffnet, den wir weitergehen können. Und wir danken dir dafür, dass auch uns jedem hier ganz persönlich deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Liebe gilt. Und wir bitten dich für uns, aber auch für deine ganze Kirche weltweit, dass du uns immer wieder zeigst, wo auf unserem Weg im Alltag Verletzte liegen, Kaputte liegen, hilflose Menschen liegen, die uns brauchen. Und gib uns bitte nicht nur die offenen Augen dafür, sondern dann auch den Willen, in deinem Namen diese Menschen zu segnen. Und erfülle und verändere uns doch so, dass andere Menschen durch uns immer wieder deine große Liebe erleben können. Herr, wir beten für die Corona-Pandemie. Du siehst, dass gerade wieder die Fallzahlen so dermaßen hochgehen. Und Herr, wir bitten dich einfach, dass du Menschenleben schützt und dass du Menschen und unser Land und diese ganze Welt vor weiterem Schaden schützt. Herr, mach doch ein Ende mit dieser Krankheit. Und wir bitten auch für die besonders, die erkrankt sind, und umso mehr auch noch für die, die jemanden verloren haben durch Corona. Herr, dass du ihnen jetzt ganz besonders beistehst. Wir beten auch für Afghanistan und für Haiti. Herr, wir hören in den Nachrichten, was da los ist. Und wir bitten dich, dass du diese zerstörten Nationen segnest. Herr, dass du den Menschen begegnest. Dass du ihnen eine Perspektive gibst auf Frieden, auf Hoffnung und auf einen echten Neuanfang. Und zieh du selbst in diese Länder neu ein. Herr, bitte erweck ganz besonders deine Gemeinde in diesen Ländern, dass sie ein Licht in der Dunkelheit sind, ein Hoffnungsträger mitten in der Zerstörung und mitten im Zerbruch. Danke, dass du auch diese Länder segnest. Und Herr, wir beten auch für die Familie von Anneliese Blom. Auch sie wollen wir jetzt ganz besonders deiner Barmherzigkeit anbefehlen und danken dir auch dafür jetzt schon, dass du dieses Gebet auf die eine oder andere Weise beantworten wirst. Wir stellen sie unter deinen Segen, unter deinen Frieden und bitten dich, dass sie jetzt in der Trauerzeit ganz besonders deine Nähe spüren. Und alles andere, lieber Vater im Himmel, was wir auf dem Herzen haben, das wollen wir dir mit dem Vater unser sagen, das dein Sohn Jesus Christus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so geht unter Gottes Segen in diesen Tag und in diese neue Woche. Der Herr segne dich.